Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Das Bundesbildungsministerium steht aktuell massiv in der Kritik. Hintergrund ist, dass das Ministerium wohl prüfen wollte, ob kritischen Hochschullehrenden Fördermittel gestrichen werden können. Anlass der Prüfung war ein offener Brief, den Hochschullehrer unterzeichnet hatten. In dem Schreiben haben sie sich gegen die Räumung einer pro-palästinensischen Besetzung an der Freien Universität in Berlin berichtet. Aus Sicht der Hochschulrektorenkonferenz könnte das Vorgehen des Ministeriums eine Verletzung der Wissenschaftsfreiheit sehen. Und die ist ja im Grundgesetz fixiert. Außerdem schauen wir darauf, wie zuversichtlich 14- bis 17-jährige Jugendliche in die Zukunft schauen und wie sie die Schule als Lernort bewerten. Mein Name ist Martin Schütz. Schön, dass Sie zuhören. Dem ARD-Magazin Panorama liegen Unterlagen vor, wonach das Bundesministerium für Bildung prüfen wollte, ob kritischen Hochschullehrenden ihre Fördermittel gestrichen werden können. Grundlage der Prüfung ist ein offener Brief von Hochschullehrenden gegen die Räumung der kurzzeitigen Besetzung an der Berliner Freien Universität. Manuel Bialas ist einer der Autoren dieses Beitrags. Was war denn Ursprung dieser Prüfung?
Anfang Mai haben etwa 150 Aktivisten Teile der Berliner FU besetzt. Die Gruppe forderte die Universitäten in Berlin unter anderem dazu auf, sich für eine Waffenruhe im Gazastreifen einzusetzen. Bei der Besetzung wurde der Lehrbetrieb vereinzelt ausgesetzt, Mensa und Bibliotheken geschlossen. Und die Universitätsleitung hat das pro-palästinensische Protestcamp schließlich durch die Berliner Polizei räumen lassen.
Und an dieser Räumung, da gab es dann Kritik von den Lehrenden.
Genau. Diese Räumung wurde im Anschluss in einem offenen Brief von knapp 400 Hochschullehrenden stark kritisiert. In dem Brief stand unter anderem, Zitat, unabhängig davon, ob wir mit den konkreten Forderungen des Protestcamps einverstanden sind, stellen wir uns vor unsere Studierenden und verteidigen ihr Recht auf friedlichen Protest, das auch die Besetzung von Unigelände einschließt. Sie verweisen die Hochschullehrer auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit.
Und diesen Brief, den hat das Bundesbildungsministerium dann im Anschluss kritisiert?
Das Bundesministerium unter Leitung von Bettina Stark-Watzinger von der FDP hatte sich gegen den offenen Brief der Lehrenden positioniert. Und auch bei X schrieb die Bildungsministerin, Zitat, das Statement der Lehrenden in Berlin erschüttert. Statt sich klar gegen Israel und Judenhass zu stellen, werden Uni-Besetzer zu Opfern gemacht und Gewalt verharmlost.
Also soweit das Zitat damals von Bettina Stark-Watzinger. Diese Besetzung hat jetzt ein Nachspiel. Ihnen liegen interne Mails vor, in denen geprüft werden soll oder sollte, ob kritischen Hochschullehrenden nun die Fördermittel gestrichen werden können.
Genau, uns liegt jetzt ein interner Mailverlauf aus dem Bildungsministerium vor zwischen einer leitenden Person des Ministeriums und der juristischen Prüfstelle. Und genau darin wollte intern geprüft werden, ob man den Unterzeichnenden des offenen Briefes Fördermittel entziehen könne oder straf- und dienstrechtliche Maßnahmen erfolgen könnten. Der Mail heißt es dort wörtlich, um eine förderrechtliche Bewertung inwieweit von Seiten des BMBS gegebenenfalls förderrechtliche Konsequenzen, in Klammern Widerruf der Förderung etc. möglich sind. In einer Mail, die uns vorliegt und die wir auf panorama.de für alle öffentlich einsehbar gemacht haben, heißt es zum Beispiel auch, können Sie dem Brief strafrechtliche Inhalte etwa in die Richtung Volksverhetzung entnehmen? Oder weiter schreibt die Leitung in dem internen Mailverlauf, Zitat, in der Kommunikation der Leitung wurde auch angezweifelt, dass die Hochschullehrer auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Kann man dem Schreiben extremistische Aussagen entnehmen?
Und auf diese Zitate, die aus dieser Mail stammen, gab es da Reaktionen auf diese internen Mails?
In der Antwort der juristischen Prüfstelle im Bildungsministerium wird klar, dass die prüfenden Mitarbeiter selbst über die interne Anfrage zumindest stark irritiert sind. Zum Beispiel sind die Lehrenden beim Land angestellt. Es fällt also schon mal gar nicht in den Zuständigkeitsbereich eines Bundesministeriums. Aber auch die inhaltliche Bewertung im Ministerium fällt ziemlich eindeutig aus. Im Mailverlauf schreiben sie in Bezug auf den offenen Brief, Zitat, eigene Werturteile zur aktuellen Situation in Israel-Gaza fehlen, sodass bereits tatbestandlich keine volksverhetzenden Äußerungen vorliegen können.
Also das scheinen sehr eindeutige Einschätzungen zu sein. Woran liegt denn die Kritik?
Es deutet zumindest auf einen möglichen Versuch hin, durch ein Bundesministerium in die Meinungsfreiheit von Hochschullehrenden einzugreifen. Das sagt auch Professor Dr. Clemens Arzt. Er ist Professor für Staats- und Verwaltungsrecht in Berlin und hat die E-Mails für uns eingeordnet. Und er sagt, wäre es im nächsten Schritt tatsächlich zu Konsequenzen gekommen, also wären Fördermittel gestrichen worden, hätte das ein Eingriff in die freie Wissenschaft sein können.
Gibt es denn Reaktionen vom Bundesforschungsministerium auf die Berichterstattung?
Das Bundesministerium für Bildung schreibt in einer Stellungnahme, der Entzug von Fördermitteln in Reaktion auf den Brief in der Hausleitung habe nicht zur Debatte gestanden. Aus den uns vorliegenden Mails ergibt sich aber ein anderes Bild, denn genau in dem Mailverlauf wird ja um Prüfung förderrechtlicher Konsequenzen gebeten. Der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, Professor Dr. Walter Rosenthal, hatte sich damals selbst gegen den offenen Brief ausgesprochen. Er schreibt jetzt, Zitat, eine Verknüpfung einer nicht strafbewehrten Meinungsäußerung mit der Frage einer weiteren Förderwürdigkeit der wissenschaftlichen Arbeit würde jedoch eine Verletzung der Wissenschaftsfreiheit darstellen. Und das Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft, das den akademischen Mittelbau vertritt, schreibt in einem Statement, der Versuch, ForscherInnen die finanzielle Grundlage ihrer Arbeit aufgrund politischer Meinungsäußerungen zu entziehen, stehe im direkten Widerspruch zur grundgesetzlich garantierten Wissenschaftsfreiheit. Sie fordern den Rücktritt der Bildungsministerin Stark-Watzinger.
Das Bildungsministerium steht in der Kritik, weil es geprüft haben soll, ob kritischen Hochschullehrenden Fördermittel gestrichen werden können. Das geht aus Unterlagen hervor, die dem NDR vorliegen. Und darüber habe ich vor der Sendung mit Manuel Bialas gesprochen. Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren blicken durchaus optimistisch in die Zukunft. Zu diesem Schluss ist die vergangene Sinus-Jugendstudie gekommen. Heute ist eine neue Version erschienen, im Auftrag gegeben unter anderem von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und Rosanna Gaber ist Mitautorin der Studie. Frau Dr. Gaber, die vergangene Sinus-Studie war geprägt von der Pandemie. Die Nachwirkungen, die sind ja immer noch spürbar. Dazu sind Inflation gekommen, der russische Angriffskrieg in der Ukraine, aber auch der Konflikt im Nahen Osten. Hat das alles Auswirkungen auf den Optimismus der Jugendlichen?
Ja, schon. Man muss vielleicht voranstellen, es kommt immer ein bisschen drauf an, ob die Jugendlichen auf ihr privates Leben schauen oder auf die Welt im Allgemeinen. Und da ist das Erstaunliche, dass die Jugendlichen sehr wohl die Probleme, die vielen Krisen unserer heutigen Zeit wahrnehmen. Sie sorgen sich auch sehr. Auf der anderen Seite sind sie, was ihre private Entwicklung angeht, im Großen und Ganzen immer noch optimistisch, dass sie selbst ihr Leben meistern werden und dass sie auch ja, ihre Lebensziele auf irgendeine Weise erfüllt sehen.
Sie sind ja diversen Fragen nachgegangen, zum Beispiel, was Jugendlichen wichtig ist im Leben. Und dabei haben Sie auch auf den Lernort Schule geschaut. Ist es ein positiv besetzter Ort für die 14- bis 17-Jährigen, die Sie befragt haben?
Ja und nein. Wir haben gesehen, von den 72 Jugendlichen, die wir in sehr langen Interviews gefragt haben, fühlt sich ungefähr die Hälfte an der Schule klar wohl. Die andere Hälfte äußert sich unentschieden bis deutlich negativ. Was sich aber zeigt, ist, dass viele sich an der Schule trotz Schule wohlfühlen. Also die wichtigsten Wohlfühlfaktoren sind nach wie vor, das war auch in der letzten Studie sehr deutlich, ist die Peer Group, sind die Freundinnen und Freunde, ist das Schulklima allgemein. Und was dann dazu kommt und was dann eben auch die Unterschiedlichkeit der Schulen zeigt, ist, es gibt Schulen mit einem sehr guten Schulklima und sehr engagierten Lehrerinnen und Lehrern. Und es gibt Schulen, ja, da nehmen die Jugendlichen das nicht so wahr. Das ist sozusagen auf der Habenseite. Und wenn das stark ist, dann gleicht es andere negative Erlebnisse aus, die immer wieder genannt werden und die ich auch deshalb hier mal nennen will. Das ist zum allererst die erlebte Ungerechtigkeit im Schulalltag, also was Notengebung, was disziplinarische Maßnahmen angeht. Das Miteinander zwischen Lehrerschaft und Schülerschaft und eben auch die Beziehung zu den einzelnen Lehrern. Das ist ja auch ganz klar. Man hat ja da ein sehr starkes Machtgefälle und das kennt jeder und jede von uns.
Aber das sind ja sehr individuell wahrgenommene Faktoren bzw. Auswirkungen dieser Rahmenbedingungen. Wenn wir hier bei Campus und Karriere auf diesen Lernort Schule blicken, dann kriegen wir oft die Rückmeldung, in Deutschland ist es eben noch sehr stark geprägt, aus welchem Elternhaus ich komme, wie dann meine Bildungschancen sind.
Ja.
Also hohes Bildungsniveau, vielleicht auch guter ökonomischer Hintergrund bedeuten hohe Bildungschancen. Wie nehmen das die Jugendlichen selbst wahr?
Genau so. Also wir haben die Jugendlichen auch gefragt, wie sie die Bildungschancen in Deutschland wahrnehmen. Und der Grundtenor war bei einer breiten Mehrheit, dass es in Deutschland keine Bildungsgerechtigkeit gibt, dass die Bildungschancen sehr stark davon abhängen, zum einen, wie gebildet das eigene Elternhaus ist, also ob Eltern oder Großeltern beispringen können, wenn es Probleme bei den Hausaufgaben gibt. Dann natürlich auch, wie die finanzielle Ausstattung der Familien ist. Und hier sehen die Jugendlichen, egal ob sie selber einen Migrationshintergrund haben oder nicht, durchweg Familien mit Migrationsbiografie im Nachteil.
In der Eigenwahrnehmung?
Beides. In der Eigen- und in der Fremdwahrnehmung. Und was auch angeführt ist, ist die Dreigliedrigkeit des Schulsystems, also dass sehr früh differenziert wird. Und wenn man es dann halt in Anführungsstrichen nur auf die Hauptschule schafft, dass man dann deutlich schlechtere Chancen im weiteren Berufsleben haben wird.
Mhm. Sie haben auch schon angesprochen, diese Binnensicht, die es gibt, wie man Dinge wahrnimmt, was ja eine große Rolle gespielt hat bei den Interviews, die Sie geführt haben. Welche Rolle spielen denn Ausgrenzung, Mobbing, Diskriminierung, diese Bereiche, die ja auch in der Schule stattfinden?
Ja, leider muss man sagen, leider gehört Diskriminierung und Mobbing zum Schulalltag. Das ist sehr verbreitet. Ungefähr 3 von 4 dieser Befragten haben Diskriminierung selbst erfahren oder unmittelbar beobachtet, also bei Klassenkameradinnen und Klassenkameraden. Und was da als erstes immer genannt wird, ist der Migrationshintergrund, vermeintlich unzureichende Deutschkenntnisse, aber auch äußere Merkmale wie Übergewicht oder nicht genderkonformes Aussehen. Und in einigen Fällen wurde auch Gender überhaupt als ein Grund für Diskriminierung genannt, sei es im Sportunterricht, weil die Jungs höher springen müssen als die Mädchen, aber auch bei Mädchen, die dann in bestimmte Kurse nicht reinkommen, weil die zu technisch sind und nur für Jungs.
Nach den Interviews, die Sie mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen geführt haben, haben Sie den Eindruck, dass die Schülerinnen und Schüler sich gut vorbereitet fühlen für die Zukunft?
Wir haben so konkret nur gefragt im Hinblick auf das digitale Rüstzeug. Und da merkt man, dass sie sich generell schon gut gerüstet fühlen. Das hat aber nicht unbedingt mit der Schule zu tun. Es ist sehr stark so eine Ich-helfe-mir-selbst-Mentalität der Schüler verbreitet, sei es in digitalen Belangen, wo sich viele eher autodidaktisch digital weiterbilden, weil die Lehrerinnen und Lehrer und die Schule das gar nicht leisten kann. Es ist aber auch in anderen Belangen so und deshalb haben die oft so eine Mentalität, ich kriege das schon irgendwie hin.
Einen unerschütterlichen Optimismus hat Rosanna Gaber, Mitautorin der Sinus Jugendstudie bei 14- bis 17-jährigen Jugendlichen in Deutschland ausgemacht. Und die Sinus Studie ist heute veröffentlicht worden. Frau Gaber, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gern.
Die 14- bis 17-jährigen Schülerinnen und Schüler wünschen sich mehr Medienkompetenz im Unterricht. Auch das ist ein Schluss, zu dem die Sinus-Studie gekommen ist, über die wir eben gesprochen haben. Mehr Medienkompetenz ist nötig, weil der Alltag von Jugendlichen und jungen Erwachsenen immer stärker durch Informationen aus dem Netz und sozialen Medien geprägt ist. TikTok spielt dabei eine große Rolle. Das haben beispielsweise die AfD und rechtsextreme Akteure schon vor langer Zeit erkannt. Und ihre Inhalte landen dann auch auf den Bildschirmen der Schüler. Alicia Lindhoff berichtet darüber, wie das zur politischen Radikalisierung führen kann.
Nihat Fazil ist viel auf TikTok unterwegs. Klar, so wie fast alle ihre Freundinnen und Freunde. Nihat ist 17 und geht in Frankfurt zur Schule. Und eigentlich mag sie die App auch. Findet viele Videos auf TikTok witzig oder interessant. Aber wenn es um Politik geht, dann fällt ihr ein ziemliches Ungleichgewicht auf.
Seit bestimmt 2 Jahren ist die AfD so präsent auf TikTok. Und aus die AfD zu hören bekommt, denkt man sich, okay, ich kenne nur die AfD, ich weiß nur etwas über die AfD, dann wähle ich auch die AfD.
Was Nihat auf TikTok wahrnimmt, bestätigt Deborah Schnabel, Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank. Die AfD ist sehr aktiv auf der Plattform, unterstützt von einer selbsternannten TikTokeria aus Unterstützern. Sie alle fluten die Plattform mit ihren Inhalten und der TikTok-Algorithmus spielt der Partei und anderen Extremisten in die Hände.
Der Algorithmus, der sehr stark ist, sehr gut funktioniert, auf Machine Learning und künstlicher Intelligenz basiert und eben auch vor allem extreme Inhalte befeuert. Man kann gar sagen, dass auf TikTok Populismus trendet.
Jugendlichen werden rechtsextreme, rassistische oder antisemitische Inhalte auf ihre Bildschirme gespült, ohne dass sie jemals aktiv danach suchen. Das Ergebnis ist, dass unter den 5 reichweitenstärksten Politik-Accounts auf TikTok in Deutschland 4 Politiker der AfD sind. Am erfolgreichsten ist Ulrich Siegmund aus dem Landesverband Sachsen-Anhalt. Den hat der Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Siegmunds mehr als 400.000 Follower stört das entweder nicht oder sie wissen gar nichts davon. Deborah Schnabel sagt, der Report habe gezeigt,
dass junge Menschen ziemlich unbedarft in diese Blase hineingeraten können und sich sowas wie ein mediales Paralleluniversum dadurch ergibt.
Viele Eltern oder Lehrkräfte merken gar nicht, wie die Jugendlichen immer weiter in die Welt von AfD und Co. hineingezogen werden. Und auch ihnen selbst ist das oft nicht bewusst. Denn die rechtsextreme Szene weiß, wie sie geschickt Humor und beliebte Internettrends einsetzt. Ein Beispiel. Eine junge AfD-Politikerin ist in einem Video zu sehen, wie sie zu Gigi D'Agostinos Partyhit L'amour toujours mit den Lippen die Worte Ausländer rausformt, ohne sie aber auszusprechen. Sogenannte Lip-Sync ist ein Klassiker auf TikTok und die rassistische Umdichtung des Lieds zum Internet-Gag geworden, als Rebellion gegen das Establishment. Sylt lässt grüßen. Aber AfD und Co. sprechen auch tatsächlich über Politik, über Inflation, Krieg, Wohnraummangel und natürlich Migration. Und das auf die gewohnte Weise. Eva Behrensen von der Bildungsstätte Anne Frank.
Sie gibt populistische und vereinfachende Antworten auf komplexe Probleme. Sie schürt Ängste und politische Paranoia. Sie produziert Feindbilder und befeuert ein Freund-Feind-Denken, so ein Wir-gegen-die-Gefühl. Und da sehen wir durchaus Potenzial, dass es unter jungen Menschen besonders verfangen kann.
Die demokratischen Parteien haben der AfD und ihren Unterstützern auf TikTok lange nichts entgegengesetzt, sagt Eva Behrensen. So seien sie oft die Einzigen, die Ängste und Sorgen, aber auch die Wut vieler junger Menschen adressieren. Viele haben in den vergangenen Monaten erste Schritte auf TikTok gewagt. Von Olaf Scholz über Marie-Agnes Strack-Zimmermann bis hin zu Robert Habeck. Nihat Fasil, die Schülerin aus Frankfurt, nimmt langsam eine Veränderung wahr.
Seit ungefähr vielleicht 4 Monaten oder so gibt es jetzt auch viele andere Parteien auf TikTok. Also mir wird jetzt auch öfters die CDU, die Grünen oder die Linken werden mir auch vorgeschlagen, aber halt nicht so lange wie die AfD.
Immerhin, ein Anfang ist gemacht. Und die ultrarechte Dominanz auf TikTok bleibt zumindest nicht mehr unwidersprochen.
Heute würde Anne Frank 95 Jahre alt werden. Ihr Geburtstag, der 12. Juni, ist ein Gedenktag an vielen Schulen in ganz Deutschland. Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit Anne Franks Leben. Sie wurde ja 1945 im KZ Bergen-Belsen umgebracht. Und Anne Frank hat ein weltberühmtes Tagebuch hinterlassen, mit dem die Schüler ihr Schicksal reflektieren können. Auf ganz unterschiedliche Arten, in Bildercollagen, Stadtrallyes oder Lesungen. Eine Schule, die sich für die Vorbereitung auf den heutigen Gedenktag besonders viel Zeit genommen hat, ist eine Grundschule in Hanau.
Liebe Kitty, ich gab meinem Tagebuch einen Namen.
Johanna Nabroth liest mit ihrer 3. Klasse das Kinderbuch Ich bin Anne Frank.
Was denkt ihr denn, wie war das denn für die Anne, von Frankfurt in die Niederlande zu kommen?
Emir? Schlimm, weil sie hatte da viele Freunde und sie hat dann alle verloren.
Einige 3. Klässler der Hanauer Grundschule, die nach Anne Frank benannt ist, kennen das Gefühl, ihre Heimat zu verlassen. so wie Isaac aus Bosnien oder Yusuf aus Georgien. Anne durfte ihre Spielsachen auch nicht mitnehmen, genau wie wir, sagen sie. Für ihren Geburts- und Gedenktag bastelt die Klasse eine Collage aus Glückwünschen und Gedankenblasen.
Ich habe geschrieben, ich freue mich, weil auch andere Menschen Anne geholfen haben. Ich habe ein Herz mit so Licht gemalt, weil sie ist am Ende gestorben, aber sie hat trotzdem nicht die Hoffnung verloren. Ich habe geschrieben, ich hoffe, dass es dir im Moment gut geht, obwohl Hitler sein Leben zerstört hatte. Und wir warten schon auf deinen Geburtstag, wir freuen uns schon alle.
Bundesweit ist Anne Frank Geburtstag seit 2017 ein Schulaktionstag gegen Antisemitismus. In diesem Jahr engagieren sich knapp 600 Schulen. Beispielsweise werden Stolpersteine poliert, Zeitzeugen interviewt oder, wie in Hanau, eine Woche lang Diskriminierung, Andersartigkeit und Judenhass thematisiert. Schulleiterin Katja Wecker.
Wir haben das auf eine Woche ausgeweitet, weil so haben wir ein bisschen mehr Flexibilität, verschiedene Dinge vorzubereiten. Es wurde zum Beispiel mal das Zimmer von Anne Frank gebastelt. Das braucht ja auch einfach ein bisschen mehr Zeit als einen Tag. Aber eben das Wichtige, dass wir dann gemeinsam nochmal das zum Abschluss bringen. Und man sieht ja auch, dass das ein aktuelles Thema ist.
Vom Bundesministerium der Justiz wird das Projekt gefördert. Initiiert ist es vom Anne-Frank-Zentrum in Berlin. Es stellt verschiedene Lernmaterialien und ein gemeinsames Motto bereit. Dieses Jahr heißt es »Der Geschichte auf der Spur«. An der Hanauer Grundschule überlegen dazu die Viertklässler, wie sich Kinderrechte entwickelt haben. Lehrerin Laura Wehrkamp notiert.
Was genau darf Anne nicht?
Vielleicht nicht so laut sein?
Laut sein.
Schwimmen.
Und jetzt möchte ich mal wissen, was darfst du denn?
Die 11-jährige Sonja Nordzahi antwortet.
Wir dürfen jetzt zum Beispiel draußen spielen, wir dürfen uns mit Freunden treffen, wir dürfen mit ihnen ein Eis essen gehen. Anne konnte das natürlich nicht, sie konnte ja auch nicht in die Schule gehen und was lernen. Und es ist einfach sehr inspirierend zu sehen, wie viel sie durchmachen musste.
Die Unterschiede bündelt die Klasse in ihrer Abschlusslesung. Mit Zitaten aus Anne Franks Tagebuch betonen sie den Kontrast zwischen Kinderrechten heute und damals. Kreative Präsentationsformen für den Gedenktag hat sich Ilona Ostheimer überlegt, die Koordinatorin der Projektwoche.
Wie können wir das runterbrechen auf die Grundschule mit Malvorlagen und in einfacher Sprache eben die Geschichte der Anne Frank zu erzählen? Das hängt ja irgendwie alles zusammen. Kinderrechte, Demokratieverständnis, all das muss ja von klein auf schon gefördert und an die Personen gebracht werden.
Zivilcourage haben viele durch die Projekttage gelernt, sagt die Lehrerin Johanna Nahbrot. Empathie entwickeln und Parallelen ziehen zwischen Anne Frank und sich selbst seien erste Schritte.
Am Anfang konnten die Kinder mit dem Begriff jüdisch überhaupt gar nichts anfangen. Wir sind hier sehr multikulturell und es hat sehr dazu beigetragen, wirklich Verständnis innerhalb der verschiedenen Kulturen einer Klasse zu etablieren. Wir haben da Christen, Atheisten, Muslime oder auch noch ganz andere Richtungen und da Verständnis füreinander zu haben. Das fruchtet so langsam. Also das merkt man ja auch an den Beiträgen der Kinder.
Die Collagen und Plakate, die alle Klassen in der Turnhalle ausgestellt haben, regen die Kinder weiter zum Nachdenken an. Mit Blick auf ein großes Porträt von Anne Frank singen abschließend alle ein Lied über Kinderrechte.
Ich darf alles wissen, alles fragen. Ich darf das, ich darf das.
Afanasia Zwick hat aus einer Schule in Hanau berichtet, die sich an dem Gedenktag anlässlich des 95. Geburtstags von Anne Frank beteiligt hat. Das war's für Campus und Karriere für heute. Mein Name ist Martin Schütz. Vielen Dank fürs Zuhören.